Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Dracula hat nichts Gutes im Sinn. Das gilt auch für die anderen Untoten, denen sich das Bürgertheater Moringen interkulturell in seinem neuen Bühnenabenteuer nach Motiven des Romans von Bram Stoker widmet. Auch in unserer Reihe im Gespräch mit Stefan Dehler vom Göttinger Theaterduo Stille Hunde, der das dramatische Spektakel zusammen mit Christoph Huber inszeniert, geistert und gruselt es heute mit Dracula und mit einem Ausblick auf die Premiere am Samstagabend in der Mensa der KGS Moringen.
Stefan, bei der Diskussion um die Frage, welches Stück machen wir als nächstes, hat ja das Team des Bürgertheater interkulturell für Dracula votiert. Das fanden Sie scheinbar alle ungeheuer spannend.
Ja, wir haben den Vorschlag gemacht, diesen Stoff zu nehmen. Und er ist angenommen worden. Ich denke, das liegt ein bisschen daran, dass die Vampire immer Saison haben. Und gerade bei einem jugendlichen Publikum sind diese Vampirstoffe ja tatsächlich extrem angesagt. Also aktuell immer noch. Also man guckt in die Buchhandlung und sieht unglaublich viele Bücher, die sich mit dem Vampirmythos beschäftigen.
Ganz viel Horrorspektakel, bisschen Grusel dabei, noch es ein paar Mythen in Tüten.
Dark Romance, also sich dem Bösen ausliefern, aber das Böse ist auch attraktiv. Das Lebensbedrohliche, das Gefährliche, das Zerstörerische hat auch eine erotische Komponente. Und das findet sich bei Dracula ja wieder.
Die Lust am Bösen.
Die Lust am Bösen, wobei es, glaube ich, gar nicht so vordergründig ist, sondern es ist eine Verfallenheit, eine romantische Verfallenheit. Man liebt die Nacht, man liebt das Düstere, man liebt natürlich auch die Unsterblichkeit des Untoten.
Das Geheimnis,
der Liebesbund, der so ritualisiert ist und so etwas. Also das spielt ja alles tatsächlich eine Rolle in diesem Dracula von Bram Stoker.
Und alle wollten Dracula spielen, würde ich mal vermuten. Oder es gab ganz viele Bewerbungen.
Erstaunlicherweise gar nicht. Aber ja, wir haben vorgebeugt, indem wir sozusagen jedem und jeder, die da mitwirken, die Möglichkeit geben, einmal den Vampir zu spielen. Naja, der Vampir hat viele Gesichter, der Vampir hat viele Stimmen, der Vampir hat viele Hände. Und er hat auch mehr als zwei Reißzähne.
Ist natürlich auch ein Spektakel, um sich zu verkleiden, ordentlich mit Farben, Requisiten und fantastischen Elementen zu arbeiten. Ob da nun Ratten durchs Gemäuer kriechen oder plötzlich geheimnisvolle Gewitterstimmungen den Helden auf seinen Reisen bedrängen, ob da Wölfe heulen. Da ist ja ganz viel Spektakel, den man auch schön überzeichnen kann.
Ja, dem Stoff ist die eigene Parodie schon eingeschrieben, weil es ja so oft bearbeitet, so oft nacherzählt wurde, so oft variiert wurde, so oft parodiert wurde auch schon. Ich finde das ganz interessant, dass du sozusagen die bildhafte Seite des Ganzen betonst. Da werden die Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen enttäuscht vielleicht sogar sein, weil wir doch auch das eine oder andere bekannte Bild vermeiden. Da bleibt doch sehr viel der Fantasie des Zuschauers selbst überlassen. Also die Erzählung wird nicht so sein, dass wir genau das, alles was bekannt ist, sozusagen an Elementen der Geschichte, dann überstark bebildern. Das ist nicht der Fall.
Aber ihr bleibt bei der Chronologie der Ereignisse. Ein junger Anwalt, Jonathan, wird losgeschickt in die Karpaten beziehungsweise nach Transsilvanien, um da einen Vertrag mit einem alten Grafen klarzumachen, der eine Villa in England erwerben will.
Genau, es ist ein Immobiliendeal, der da eingefädelt ist. Und da gibt es eben die Anfrage von einem offensichtlich sehr potenten Käufer, der aber in einem sehr, sehr fernliegenden Ausland bislang wohnt, aber doch eigentlich gerne ins Mutterland der Zivilisation irgendwie einwandern möchte. Und aus der Sicht dieser eigentlich ja Kleinstädter, das ist eine kleine Küstenstadt in England, in Whitby, ist das ein sehr attraktives Angebot. Und eben dieser Jonathan Harker, Kritiker wird mit den Dokumenten dann eben in die Ferne geschickt, in ein Land, von dem sich niemand in dieser Küstenstadt ernsthaft vorstellen kann, wie das da ist. Also das ist wirklich eine sehr exotische Angelegenheit, dieses Transsilvanien.
Nun strandet er ja zunächst in einem Dorf beziehungsweise im Gasthof zur Krone, wo man einiges munkelt über diesen merkwürdigen Grafen, und er bekommt dann ja auch ein Kreuz für ganz schlechte Zeiten und lässt sich davon aber gar nicht weiter irritieren. Und das passiert ja erst, wenn er bei Graf Dracula empfangen wird und dann feststellt, dass da im Keller noch so ein paar Vampirdamen lauern und dass dieser Mensch sich doch recht merkwürdig verhält, so Unterschriften mit Blut leistet und ein paar Leckerlis noch in Reserve hat.
Also mir gefällt das ja sehr gut, dass das seine komische Seite auch hat, die Unbedarftheit dieses Engländers. Man könnte auch sagen, naja, der Jonathan Harker ist ein mutiger junger Mann, der macht sich da gar keine große Platte, der kauft sich seine Zugfahrkarte und dann nachher mietet er sich Kutschen und Wanderführer und der kommt dann schon irgendwo in diese ferne Gegend und tut das einfach mit der Nonchalance eines kolonialistisch geprägten Engländers und sagt, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Man kann es natürlich auch anders lesen, man kann es wesentlich ernsthafter interpretieren und sagen, naja, das ist natürlich auch die Reise eines jungen Mannes in die Gefilde der Realität. Die Welt ist gefährlich und wie gesagt, die Beschaulichkeit des bisherigen Daseins, die kann sich auch mal ganz schnell ändern, wenn man einfach das eigene Terrain, die eigene Wiese verlässt und jenseits des Gartenzauns dann plötzlich den Löwen begegnet.
Das ist sehr ungemütlich.
Dann wird es ungemütlich.
Er ist ja auch letztendlich ein bisschen arg naiv, was so die Umstände angeht.
Ist einfach ganz schlecht vorbereitet.
Teilt im Grunde gar nicht. Da wiederum ist es spannend, was so mit den Frauen in dieser Geschichte passiert. Das ist ja nicht nur die Wirtstochter, die ihn da mit einem Kreuz ausstattet. Das ist ja auch seine Verlobte Mina, die er eigentlich heiraten wollte, wenn nicht dieser Deal dazwischen käme. Und das ist ja schon ein bisschen befremdend. Und die reagiert ja auch nach seiner Rückkehr, als er dann vom Schloss flüchtet und unter merkwürdigen Umständen dann doch wieder nach Hause findet. Erstmal ziemlich frostig und zornig. Was willst du eigentlich, Alter? Ja, lässt mich hier im Regen stehen und jetzt auf einmal erzählst du mir dramatische Geschichten, ne?
Ja, er hat eine Entscheidung getroffen, die zunächst mal nicht zu ihren Gunsten ausfiel. Also er konnte sich gegen seinen Arbeitgeber offensichtlich nicht behaupten. Der sagt, das muss jetzt sehr schnell passieren und eigentlich sind mir ihre privaten Interessen relativ egal. Sie haben jetzt abzureisen und was auch immer sie privat vorhaben, das muss aufgeschoben werden. Und das ist natürlich eine Kränkung auch dieser Verlobten, die dann einfach zurückgelassen wird und darauf warten muss, dass er irgendwie nach Vollzug der Heldentaten einfach wieder nach Hause kehrt. Da hat sie natürlich keine Lust drauf.
Das Szenario macht ja noch eine andere Baustelle auf. Das benachbarte Sanatorium da zu Hause in der britischen Kleinstadt, wo die Patienten ja auch eher den Eindruck machen, als stehen sie in seltsamer Verbindung mit irgendwelchen Gruselgestalten, nächtlichen Albtraumfantasien und auch Minas Freundin bzw. die Verlobte des dort umtriebigen Mediziners kriegt er dann einen Flock ins Herz geballert, damit das Spektakel ein Ende hat. Wiederum das Finale, da ist ja Mina diejenige, die zur Tat schreitet und dieses ganze Grusel-Untote Gragula-Heimsuchungsspektakel platt macht. Ist das so dem Original entsprechend oder ist das so eure Variante, dass ein paar Frauen in dieser Geschichte doch ein wacheres Auge haben auf diese Ängste, Ängstlichkeiten und Panikattacken als die Herren der Schöpfung?
Also diese Akzentuierung hat mit der für diese Produktion erstellten Textfassung zu tun, ja. Aber bei Bram Stoker ist die Mina schon auch das Objekt der Begierde, aber nachher eben auch die Person, die zur Vernichtung des Vampirs führt. Das ist in popkulturellen Nacherzählungen, also beginnend auch bei Murnaus Nosferatu, dann etwas anders und etwas einfacher erzählt worden als Bram Stoker. Stoker das in seinem Roman tut. Bei Bram Stoker ist sie so etwas wie ein Medium, das sozusagen wie ein Kompass wirkt. Und diese Kreuzzügler, die ja dann nach Transsilvanien reisen, wohin der Vampir sich zurückgeflüchtet hat, dann eben benutzen, um das Böse aufspüren zu können. Sie leitet quasi die Gruppe dieser rächenden Männer an. Das haben wir so nicht erzählt, weil das sehr langwierig ist. Das ist sozusagen nochmal eine Abenteuerreise für sich. Diese kleine Expedition in die Ferne, wo eben dieses Böse weit ab von England ausgemerzt wird. Hier ist es tatsächlich so, wie in vielen anderen Nacherzählungen dieser Geschichte oder freien Bearbeitungen dieser Geschichte, dass es zur Vernichtung des Vampirs auf englischem Boden kommt.
Und es hat dann anscheinend, als ob sie auch eine ganz solide Bodenhaftung hat.
Ja, die ist recht pragmatisch. Also
praktisch orientiert.
Genau, die kann ihre Interessen formulieren. Die ist gar nicht so empfänglich für so sentimentale Empfindungen, für Gefühligkeit gar nicht so sehr. Also das sind ihre Freundinnen ja wesentlich begeisterter von dem Umstand der Trennung, dass man sozusagen auf Zeit getrennt ist und diese Rolle, die man damit zugewiesen bekommt, so als schmachtende, weinende, traurige, Verlobte, die sich also täglich mehr verzehrt nach dem Geliebten, das findet sie nicht so attraktiv.
Also auch ein bisschen sportlich im Gemüt so.
Eher ein bisschen sportlich, genau.
Ja. Habt ihr denn viele Klischees, die sich damit einfach in Beziehung setzen lassen mit dem Dracula-Stoff? Eingepflegt, wie die da viel mit scheppernde Knochen aus irgendwelchen Sagen hervorzaubern oder dumpfbrüten so im Bühnenszenario mit Schattengestalten und was alles krabbelt und wurmt.
Also diese Elemente gibt es natürlich in der Geschichte, aber sie werden nicht bebildert. Also das sind dann Behauptungen. Das hat dann tatsächlich ein bisschen schon eine poetische Höhe auch.
Gruseln muss es sozusagen im Kopf.
Es muss im Kopf gruseln. Die Grundkonzeption besteht ja darin, dass einfach eine Gruppe von Leuten diese Geschichte erzählen mit wechselnden Rollen. Das heißt also, es gibt nicht die Darstellerin der Mina und sonst keine, sondern die Rolle der Mina wandert durch die ganze Gruppe. Das kann auch mal ein Mann sein, der die Mina spielt, oder den Jonathan Harker, den Rechtsanwalt. Das ist ein bisschen anders. Also der Zuschauer muss schon aufmerksam sein, mitdenken, und er wird eigentlich mit diesen seltsam bekannten Bildern gar nicht so zugeballert.
Also auch ein bisschen Verwirrung stiften.
Ein bisschen Verwirrung stiften, ja, genau, das schon auch. Also eigentlich ist es gar nicht die Absicht, Verwirrung zu stiften, sondern eher die Möglichkeit zu öffnen, ach, so könnte man das auch spielen. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Darstellung des Vampirs. Das ist ja eigentlich ein schwer zu beschreibendes Wesen. Wie sieht der genau aus? Wie spricht der? Wie verhält der sich? Er sieht immer wieder anders aus. Wir legen uns da gar nicht so fest. Und die magischen Eigenschaften dieses Untoten, diese übermenschlichen Kräfte, die werden auch dadurch dargestellt. Das heißt, es gibt so eine Situation, in der der Vampir immer wieder von einer anderen Person verkörpert wird und sozusagen ganz schnell Stimmungen und Sprache und Haltung auch ändert.
So gesehen, wie stelle ich mir einen Vampir vor?
Genau.
Und jeder stellt ihn sich anders vor?
Und jeder stellt ihn sich anders vor.
Und macht sich seinen Reim darauf.
Genau. Beziehungsweise so, es gibt so eine Vorgabe, sozusagen eine Grundhaltung, die alle einnehmen. Aber diese Grundhaltung, die sieht halt einfach bei jedem Darsteller, bei jeder Darstellerin anders aus. Und das finde ich ganz reizvoll.
Habt ihr auch Musik dabei?
Auf jeden Fall, ganz groß. Der Daniel Hetterich steuert am Klavier großartige Bühnenmusik bei. Also das ist tatsächlich in etwa vergleichbar mit so einer Live-Tonspur für einen Stummfilm. Der akzentuiert die Dialoge, der schafft Stimmung, der untermalt irgendwie chorisches Sprechen, sodass das fast musicalhaft dann auch in manchen Passagen ist.
Es gibt ja viele Elemente, wo man so quasi Chorstimmungen herstellen kann. In dem Dorfgasthaus oder in der Anwaltskanzlei, wo alle Angestellten durcheinander quäken, sodass man immer mal wieder so lustige, schräge Auftritte hat. Was ist denn das für eine Bagage, die da irgendwie durcheinander erzählt, sich aufregt oder der es gerade gruselt oder die ablästert?
Genau, man hat dann Szenen, in denen das chorische Agieren nahe liegt, viele, viele Gäste in einer Dorfkneipe, in einem Dorfgasthof.
Oder dann die Patienten im Sanatorium.
Patienten im Sanatorium ist auch eine größere Gruppe. Also so etwas, das liegt nahe. Bei anderen Dingen ist es wahrscheinlich eher überraschend, dass man sagt, warum ist das Gespräch des Rechtsanwalts und seines Angestellten auf zwei Aktionsgruppen aufgeteilt. Eine Gruppe von Chefs und eine Gruppe von Angestellten.
Aber dass man klassische Dialogpartien so ein bisschen aufmischt.
Genau, den Dialog in der bekannten Form. Einer sagt, was jemand antwortet, den gibt es auch. Aber da gibt es auch viele Passagen, die sind eben chorisch gestaltet.
So gesehen ist das eine besondere Form auch wieder von Gemeinschaftsspektakel.
Genau, das soll auch so sein, dass so A, möglichst viele Mitwirkende etwas zu tun bekommen. Uns liegt schon sehr daran, das tatsächlich auch als gemeinschaftliches Arbeiten und Präsentieren zu zeigen.
Wie viele spielen denn mit?
Es sind jetzt aktuell 28 Leute, die das machen. Das sind aufgeteilt auf zwei Gruppen. Also jede Bühnenaufgabe ist verteilt auf zwei Personen. Die müssen auch sich gar nicht ähneln. Das können auch sehr unterschiedliche Menschen sein. Es ist aber so gearbeitet worden, dass jeder seinen Part, den er hat, auch in einer anderen Konstellation spielen könnte. Das ist ein bisschen wie beim Sport, wo man sagt, ja, man ist vielleicht ein Spezialist für diese oder jene Art der sportlichen Technik, aber man kann auf jeden Fall immer auch mit anderen Menschen sozusagen das Spiel machen. Man braucht nicht immer genau dieselben Menschen um sich herum, um spielen zu können.
Das bedeutet auch, dass jede Vorstellung anders aussieht, anders ausfällt?
Die vier Vorstellungen werden sich stark voneinander unterscheiden. Das wird tatsächlich sehr unterschiedlich ausfallen. Ich sag mal so, das hat einen großen Reiz. Mir gefällt das sportliche Prinzip bei der Sache, bedeutet aber auch, dass es natürlich auch störanfällig ist. Das ist ja völlig klar, weil man ja sozusagen eben nicht so proben kann, dass das jetzt alles hundertprozentig immer sitzt. Also das Bimsen bringt dann nur bedingt was. Also erfordert eine große Flexibilität und das ist halt auch ein bisschen ein Risiko.
Schon, aber es kann auch zu ganz überraschenden Punktlandungen kommen.
Aber auf jeden Fall.
Es ist ja immer beides. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und deshalb, man kann diese Geschichte auf so viele Arten erzählen. Und wir haben eine ganze Menge auf Lager, einfach weil wir so viele Menschen sind, die euch diese Geschichte erzählen.
Genau so ist es. Unsere Idee war halt, eine kollektive Angstfantasie zu erzählen. Oh je, was passiert, wenn irgendetwas Fremdes zu uns kommt, das möglicherweise gefährlich ist, zerstörerisch ist. Und das erzählt der Bram Stoker natürlich in seinem Roman und aber auf diese vielen anderen Fassungen des Stoffes, szenischen Nacherzählungen oder eben auch epischen Neufassungen dieses Themas und dieses Stoffes auch. Da kommt etwas von außen in eine vermeintlich intakte Gesellschaft und zerstört sie. Und man muss das finden. Man muss das herausfinden, was es ist und man muss es entfernen. Dieses Fremde und eben das Zerstörerische, also das ist ja Angstmachen, das Zerstörerische, die Idee von etwas, was zerstörerisch ist, gefährlich ist, todbringend ist, das aktiviert jetzt die Gegenkräfte.
Und zum Finale gibt es dann noch ein charmantes Moment. Der Letzte macht das Licht aus.
So ist es.
Dann auf gutes Gelingen.
Danke, Tina.